Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir befinden uns in der Passionszeit. Das ist die Zeit, wo wir auf Karfreitag und Ostern zugehen. Und in dieser Zeit bedenken wir Jahr für Jahr den Leidensweg Jesu in den letzten Wochen und Tagen seines irdischen Lebens. Nachdem Jesus schon öfter in Konflikt mit der geistlichen Elite seiner Zeit gekommen ist, spitzt sich die Lage so langsam immer mehr zu, bis es schließlich zum Showdown in Jerusalem kommt, jener Eskalation, die für Jesus am Kreuz endet. Die Bibeltexte für diesen Sonntag, die sind bereits eine Vorausschau, eine Vorankündigung auf den bevorstehenden Tod. Ein Beispiel haben wir gerade schon in der Lesung gehört und in der Predigt geht es um eine weitere Ankündigung. Ich lese aus dem Matthäusevangelium im 12. Kapitel den Predigttext für heute. Es wandten sich einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an Jesus. Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber entgegnete ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und ihm wird kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona im Bauch des Fisches war, 3 Tage und 3 Nächte, so wird der Menschensohn im Schoß der Erde sein, 3 Tage und 3 Nächte. Die Männer Ninives werden im Gericht aufstehen gegen dieses Geschlecht und es verurteilen, denn sie sind auf die Predigt des Jona hin umgekehrt. Und hier ist mehr als Jona. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und hier ist mehr als Salomo. Soweit Worte aus dem Matthäusevangelium. Liebe Gemeinde, Jesus im Konflikt mit der geistlichen Elite. Hier sind es die Pharisäer, eine Gruppierung, welche die Heiligen Schriften besonders ernst nimmt und sich ganz akribisch mit ihnen auseinandersetzt. Sie hatten davon gehört, dass Jesus Kranke heilt und gegen eine starre gesetzliche Auslegung der Tradition ist, zum Beispiel bei der Heiligung des Sabbats. Sie haben Mühe, Jesu Verkündigung mit den alten Traditionen, mit den Schriften übereinzubringen. Mit seiner Botschaft vom Reich Gottes, mit dem Aufruf, dass alle Welt umkehren muss. Dass das alles nicht zählt, worüber wir uns bisher definiert haben. Erfolg, Familie, Pflicht, Ansehen, Eigentum und Politik. Dass Gott den Tod besiegt und die Lügen verzeiht, dass Hass und Angst aufhören können. Dieser Mensch, Jesus, der beansprucht für sich die Vollmacht Gottes, dass sich mit ihm Leben und Tod entscheiden, Sinn und Verzweiflung. Die frommen Fachleute, die möchten gerne selbst sehen und erleben, was Jesus tut, und sie möchten einen Beweis für seine spirituelle, für seine geistliche Kompetenz. Ist das nicht verständlich, dass sie ein Zeichen fordern, einen sichtbaren Beweis, der beglaubigt, dass Gott tatsächlich diesen Menschen geschickt hat, dass Jesus tatsächlich legitimiert ist, alle diese Dinge zu sagen und zu tun? Auch heute, 2000 Jahre später, ist das gar nicht so viel anders. Menschen schätzen weiterhin Zeichen, etwas Sichtbares und Nützliches. Zum Beispiel finden sie es gut, wenn Kirche sich diakonisch und gemeinnützig engagiert. Krankenbesuche, Trauerbegleitung, Armenfürsorge und vieles mehr, das kann man alles sehen und verstehen. Das braucht man und das ist hilfreich. Das sind auch solche Zeichen, solche greifbaren Dinge. Aber die weniger greifbare Seite der Kirche, das Spirituelle, die Suche nach Gott im Gottesdienst, ihn anzubeten, ihn zu verehren, nichts zu tun, sondern zu schweigen, um auf ihn zu hören, diese ehrfürchtige und kontemplative Seite des Glaubens, die ist nicht so nützlich, nicht so greifbar von außen betrachtet. Sie hat ihren Zweck ganz in sich selbst. Mit dieser Form des christlichen Glaubens können heute viele nichts mehr anfangen. Und interessant, bis im letzten Jahr bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir eine wissenschaftsgläubige Gesellschaft sind, dass grundsätzlich Einigkeit über die Gültigkeit der Naturwissenschaft besteht, abgesehen vom wissenschaftlichen Diskurs selbst, wo in einer ergebnisoffenen Diskussion über die neuesten Erkenntnisse in einem ständigen Prozess um die Schlussfolgerungen für unser Weltbild gerungen wird. Aber diese Krise, in der wir uns aktuell befinden, die zeigt, dass selbst der Glaube an den naturwissenschaftlichen Konsens umstritten ist, wenn nämlich die sichtbare und die nützliche Seite nicht mehr so eindeutig wahrzunehmen sind. Wer hätte das gedacht, dass man sich im 21. Jahrhundert einmal dafür rechtfertigen muss, dass man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern glaubt? Es geht in der heutigen Diskussion, die wir in der aktuellen Situation haben, gar nicht mehr unbedingt um bloßen Meinungsaustausch, sondern es geht darum, wenn das widersprüchliche Sichtweisen gegenseitig die Wahrheit für sich reklamieren und die anderen der Lüge, des Irrtums oder sogar der schläfrigen Obrigkeitshörigkeit bezichtigen, bis hin, wie wir es in den letzten Tagen gehört haben, zum Vorwurf der Diktatur und das im Land der Vorzeigedemokratie. Das muss man sich mal vorstellen. Wie schön wäre es doch, wenn wir ein Zeichen bekämen, den eindeutigen Fingerzeig, der uns offenbart, welcher Weg der beste ist, um möglichst bald und mit möglichst geringem Schaden, der Schaden ist schon groß genug, aus dieser Krise herauszukommen. Wenn wir so einen Fingerzeig hätten, wenn wir wüssten, das ist der richtige Weg, das ist der beste Weg, dann könnten wir aufhören, darüber zu streiten. Aber auch wir müssen hier auf den ersehnten himmlischen Fingerzeig verzichten. Wir müssen jeweils individuell entscheiden, welchen Informationen wir glauben und welchen nicht. Die Wirklichkeit ist eben auch eine Glaubensfrage. Mit einem Zeichen hingegen ist Eindeutigkeit gemeint. Zeichen, die sollen in der Bibel den Anspruch eines Gottgesandten bezeugen und sollen Glauben wecken. Gott hat zum Beispiel mit verschiedenen Zeichen die Sendung von Mose begleitet, hat Mose bestätigt. Mose hat seinen Hirtenstab auf die Erde geworfen und er hat sich in eine Schlange verwandelt und Mose hat ihn wieder aufgehoben und er hat sich zurückverwandelt in den Hirtenstab. Oder er hat seine Hand in den Bausch seines Gewandes gesteckt und herausgezogen und sie war weiß übersät von Aussatz und er hat sie wieder reingesteckt und wieder herausgezogen und sie war wieder gesund wie vorher. Auch die 10 Plagen waren solche Zeichen, die den Pharao auf die Macht Gottes hingewiesen haben. Oder wenn wir an die Sintflut denken, da setzt Gott den Regenbogen als Zeichen für den Bund mit Noah. Also ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Botschaft wirklich wahr ist, die da verbreitet wird. Und die Zeichen, die ziehen sich durch die ganze Bibel hindurch. Denkt an Weihnachten, da haben die Engel verkündet, das habt zum Zeichen, da steht das gleiche Wort in der biblischen Sprache, ihr werdet finden, das Kindlein in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Also die Bibel hat an unzähligen Stellen, es gibt hunderte von Zeichen in der Bibel, das sind nur ein paar Beispiele dafür, wo diese Zeichen vorkommen. Interessant, an dieser Stelle aber weigert sich Jesus, ein Zeichen zu geben. Und er reagiert stattdessen sehr unwirsch auf diesen geäußerten Wunsch, beschimpft die Pharisäer als böses und ehebrecherisches Geschlecht. Also als Menschen, die Gott untreu sind, wie jemand, der seinen Ehepartner hintergeht. An dieser Reaktion, da können wir ablesen, dass die Forderung nach einem Zeichen gar nicht so harmlos ist, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Schon ganz am Anfang des Evangeliums werden von Jesus Zeichen gefordert, nämlich in der Versuchungsgeschichte, als der Teufel Jesus auffordert, Steine zu Brot zu verwandeln oder sich vom Tempeldach zu stürzen, damit die Engel ihn auffangen, als Zeichen dafür, dass Gott es ernst mit ihm meint. Und Jesus lehnt auch hier ab und entgegnet dem Teufel daraufhin, du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Im 16. Kapitel bei Matthäus wird diese Forderung der Pharisäer, die hier im Predigttext steht, auch noch einmal wiederholt. Und da wird es sogar explizit als Versuchung bezeichnet. Da heißt es, da kamen die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm. Um ihn zu versuchen, baten sie ihn, ihnen ein Zeichen vom Himmel vorzuweisen. Er aber antwortete ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen und ihm wird kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging. Also da gibt es noch eine interessante Parallele, fast wörtlich stimmen manche Dinge da überein. Und da wird nochmal gesagt, es ist eine Versuchung und Jesus dreht sich um und geht weg. Deshalb reagiert Jesus so abweisend. Wer Beweise fordert, vertraut nicht, sondern kontrolliert. Welcher Mensch, der einen anderen liebt, sagt zu ihm, beweise es mir. Und auch wir als Kirche können letztlich nicht beweisen, dass es sinnvoll ist, auf die Bibel zu hören, dass es sinnvoll ist, die Glaubenstraditionen kennenzulernen, zu singen, zu beten, zu schweigen und nachzudenken. Unsere diakonische Tätigkeit, alles, was für die Gesellschaft nützlich ist, das brauchen wir nicht zu beweisen. Manche diakonische Tätigkeiten der Kirche werden ja sogar staatlich unterstützt. Aber die spirituelle, die geistliche Aufgabe, die halten eben viele für überflüssig. Auch das sehen wir gerade in der Auseinandersetzung über die Ausnahmeregelung für Gottesdienste. Wir dürfen hier zusammenkommen, dürfen uns treffen mit theoretisch bis zu 50 Personen, während Vereine zum Beispiel sich gar nicht treffen dürfen. Und immer wenn darüber diskutiert wird und dass dieser Vergleich gezogen wird, warum dürfen sich denn die Kirchen, die Kirchgemeinden treffen, aber die Vereine nicht, dann zeigt das, dass diese spirituelle, diese geistliche Seite an dieser Stelle nicht erkannt wird. Wir verzichten ja auf alle unsere Gemeinschaftsanlässe, da treffen wir uns nicht, aber Gottesdienst ist eben nicht einfach nur sich treffen und zusammenkommen. Gottesdienst hat eine viel tiefere Bedeutung. Aber ein Zeichen gibt es dann doch in diesem Predigttext, nämlich das Zeichen des Jona. Was hat es mit diesem Zeichen auf sich? Eine kurze Erinnerung, der Prophet Jona, der soll den Menschen in Ninive am Tigris das Gericht Gottes ansagen. Und als Jona diesen Auftrag bekommt, wollte er in entgegengesetzte Richtung, also weg von Ninive, über das Meer flüchten. Er wurde dann, als ein Sturm kam, wurde er ins Meer geworfen und, so wird es erzählt, von einem großen Fisch verschluckt. Und dort blieb er 3 Tage in diesem Fisch, bevor der Fisch ihn wieder an Land spuckte. Jetzt ließ Jona sich von Gott nach Ninive schicken und predigte auch dort das Gericht. Aber die Menschen in Ninive, die bekehrten sich, taten Buße und wurden verschont. Jona fühlte sich blamiert und beklagte sich bei Gott. Und die Geschichte geht dann so aus, dass Gott Jona verdeutlicht, dass er Mitleid hatte mit den Menschen in Ninive. Und weil sie sich bekehrt haben, weil sie umgekehrt sind, hat Gott ihnen eine neue Chance gegeben. Also Barmherzigkeit ist da angesagt und nicht Gericht. Und diese Geschichte, die ist für die ersten Christinnen und Christen ein Bild für Jesus Christus. Wie Jona im Bauch des Fisches war, so hält das Grab Jesus 3 Tage und 3 Nächte fest und gibt ihn an Ostern wieder frei. Und auch Jesus predigt ja nicht nur Liebe und Gnade, sondern wie Jona predigt Jesus auch Gericht und fordert auf, umzukehren, Buße zu tun. Und dann folgt in dem Predigttext ein sehr hartes Gerichtwort. Die Menschen von Ninive werden beim jüngsten Gericht auftreten und werden die Menschen der Gegenwart dieser Generation, also dieses Geschlecht, sagt Jesus, verurteilen. Denn damals haben die Menschen von Ninive nach der Predigt des Jona Buße getan, aber nach Jesu Predigt tut ihr das nicht, obwohl Jesus mehr ist als Jona. Und die Königin von Saba wird hier ebenfalls aufgeführt, die zu Salomo kam, die wird ebenfalls besser dastehen als die Leute heute, denn sie kam, um Salomos Weisheit zu hören. Und auch da wieder die Feststellung, und hier ist viel mehr als Salomo. Interessant, die Leute von Ninive, aus jüdischer Sicht feindliche Großstädte aus der Antike und jene sagenhafte, aus jüdischer Sicht heidnische Königin aus dem Süden, die Salomo besuchte und dann seinen Gott verehrte, die haben Gnade vor Israels Gott gefunden. Aber die Zeitgenossen Jesu, die sich selbst für fromm halten, jene Selbstgerechten und Besserwisser, auch jene Bürger im Weltreich, die gar nichts glauben, die werden keine Gnade finden, es sei denn, sie bekehren sich. So die Aussage von dieser Geschichte. Möglicherweise ist aber auch Jona im Bauch des Fisches das Zeichen. Also vielleicht geht es gar nicht nur allein um Jona als Person, sondern vielleicht geht es auch gerade um diese Situation, wo er im Bauch des Fisches ist. Vielleicht ist das Zeichen, von dem Jesus da spricht. Denn Jona im Bauch des Fisches ist Sinnbild für den Ort, an dem Gottes Macht uns erreicht. Gerade in der Tiefe, dort, wo wir nichts sehen, wenn alles, was wir sehen, für den Tod spricht, wenn wir mit der ganzen Welt, wie sie der Verstand uns zeigt, Gott verlassen sind, dann ist Jona im Bauch des Fisches ein Zeichen, wie auch der Mensch am Kreuz. Dieses Zeichen, das wird erkannt in der Nacht, in der uns das klar wird, bewusst wird, dass wir nichts sehen. In der Tiefe, in der die Einsamkeit die ganze Welt des Verstandes mit umfasst. Am Ende ist die Sehnsucht von dem Zweifel, die Sehnsucht nach einem sichtbaren Zeichen, vielleicht ja selbst die Blindheit, unter der wir leiden. Denn der christliche Glaube, der lässt sich nun einmal, wie so vieles in unserer Welt, nicht durch irgendwelche Zeichen beweisen oder bestätigen, aber interessanterweise umgekehrt ja auch genauso wenig widerlegen. Allein dadurch, dass ich den Glauben nicht beweisen kann, ist er ja nicht automatisch widerlegt. Es gibt keinen Beweis für Gott und keinen Beweis gegen Gott. Der Glaube ist das Vertrauen auf das, was man nicht sehen und nicht messen kann. Das Vertrauen auf das, wofür es eben kein Zeichen gibt. Denn auch das ist ja ein Teil vom Zeichen des Jona. Jona hat versucht, mit einem Schiff und darin, dass er sich dann über Bord werfen ließ, irgendwie aus dem Herrschaftsbereich von Gott zu entkommen. Er hat von Gott den Auftrag gegeben, geh nach Ninive, sage den Leuten, predige den Leuten das Gericht. Und Jona hat versucht, diesem Auftrag zu entkommen, indem er vor Gott geflohen ist, in die entgegengesetzte Richtung und dann noch ins Meer, ließ sich ins Meer werfen. Das Meer galt zu dieser Zeit als der Herrschaftsbereich der finsteren Mächte. Wenn man übers Meer fuhr, also gerade Israel war keine Meerfahrer-Nation, wenn man über das Meer fuhr, dann wusste man nicht, was da unten war. Das war unheimlich. Das waren die finsteren Mächte. Dorthin ließ Jona sich hineinwerfen um aus dem Herrschaftsbereich Gottes zu entkommen. Er wollte an einen Ort gelangen, an dem Gott nicht ist. Aber diesen Ort gibt es nicht, auch nicht im Bauch eines, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, Seeungeheuers. Auch dort ist Gott da. Das Zeichen des Jona, es stand direkt vor ihnen, vor den Pharisäern, aber sie haben es nicht erkannt. Gott ist in Jesus selbst sichtbar geworden. Jesus ist das Zeichen von Gott. Er ist erschienen. Das ist hier die Botschaft von dieser Geschichte. Aber er ist als ein Mensch erschienen, ein Mensch, der stirbt genauso wie wir. Und das bedeutet aber auch, dass er bei uns ist, in der Tiefe, wenn alles, was wir sehen, nur noch für den Tod spricht, wenn wir mit der ganzen Welt, also vom Verstand her für die ganze Welt Gott verlassen sind. Gott geht mit uns bis in die Tiefe und die Dunkelheit und er setzt sich am Ende durch. Für die Menschen in Ninive gab es die Chance zur Umkehr. Sie wurden verschont. Die Königin von Saba, die konnte gar nicht glauben, dass Salomo alle ihre Fragen beantworten konnte, aber sie hat sich vom Ende der Welt auf den Weg gemacht nach Jerusalem, um es selbst zu erleben. Und Jona war 3 Tage, und Jona und Jesus waren 3 Tage und 3 Nächte in der dunkelsten Hoffnungslosigkeit im Machtbereich des Todes gefangen, aber Gott hat es dabei nicht belassen. Vielleicht lässt sich dieses Zeichen des Jona so auf uns anwenden. Manchmal, da fühlen auch wir uns so, als steckten wir im finsteren Bauch des großen Fisches fest, irgendwo in einer lebensbedrohlichen Situation, in Angst und Zweifeln, ein Ausweg ist nicht zu erkennen. Aber Gott wird uns auch dort durchkommen lassen, so wie Jona und Christus. Und am Schluss bleiben Barmherzigkeit und Rettung vom Tod. Und das ist unsere Hoffnung, auch wenn alle Zeichen für diese Hoffnung fehlen und wir nichts sehen als Dunkelheit. Und so wünsche ich uns, dass wir, wenn wir in einer solchen Situation sind, wo wir uns ein Zeichen wünschen, wo wir die Sehnsucht nach einem Zeichen haben und das Zeichen nicht bekommen, das Zeichen ausbleibt, dass wir uns an dieses Zeichen des Jona erinnern und daran erinnern, dass Gott auch im finstersten, dunkelsten, tiefsten Bereich immer noch rettend wirksam ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser Friede halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.